so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and all.
Hallo, es ist Sonntagabend, 8 Uhr. Ich hoffe, die Anfangsmusik hat jetzt nicht für Verwirrung gesorgt. Hier ist das anarchistische Radio. Die Internationale gibt es ja in verschiedenen Textversionen. Und meine Lieblingsversion ist eben diese hier, diese englische Version von Billy Bragg. Und warum ich heute damit begonnen habe, sind nicht zuletzt die Zeilen "Let racist ignorance be ended" und "Unite", "End the vanity of nations", weil es wird nämlich heute im Großteil der Sendung um Südafrika gehen. Es war ein Aktivist aus Südafrika zu Besuch letzte Woche und wir hatten die Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen. Und das werde ich also heute vorspielen, zumindest den ersten Teil davon. Es wird wahrscheinlich die Zeit wird nicht reichen, das heißt, wir werden es wahrscheinlich in zwei Teilen machen müssen. Es ist auf Englisch und ich werde also nach der Einspielung dann immer eine Zusammenfassung auch auf Deutsch geben. Aber bevor ich also zu diesem Interview komme, hätte ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar am kommenden Samstag, das ist der 21. Juni 2008, wird es eine Antirepressionsdemo geben. Treffpunkt ist am Nachmittag um 15 Uhr auf dem Uhlplatz. Der Uhlplatz ist ganz in der Nähe der U6-Station Josefstädter Straße. Das Motto der Demonstration ist: Repression kennt keine Grenzen, Solidarität braucht keine, gegen Knäste, Grenzen und Repression. Und ich möchte also kurz den Aufruf vorlesen. Am 21. Mai 2008 wurden 24 Wohnungen in ganz Österreich von Beamtinnen des Sonderkommandos Vega gestürmt und durchsucht. Teilweise noch schlafende Bewohnerinnen wurden mit gezogenen Waffen in ihren Betten überrascht. Begründung für die Hausdurchsuchungen ist der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Organisation gemäß § 278a. Konkrete Tatvorwürfe gegen einzelne Personen wurden bis jetzt noch immer nicht erhoben. 10 Aktivistinnen befinden sich seit Wochen in Untersuchungshaft. Wir erklären uns solidarisch mit den Inhaftierten und wollen zeigen, dass egal wie lange Haft und Repression auch andauern, die Unterstützung von draußen nicht enden wird. Wir demonstrieren um unsere Solidarität mit den Gefangenen und der Wut gegen den Repressionsapparat Staat Ausdruck zu verleihen. Wir wollen klar machen, dass es keinen Anlass wie den aktuell gegebenen braucht, um zu erkennen, dass Repression eine alltägliche, systemimmanente Praxis des Staates Österreich ist. Schicksale wie jene von Markus Omofuma, Shepan Wag und viele andere, die bei Einsätzen der österreichischen Polizei ums Leben kamen, dürfen niemals vergessen werden. Scheinbar tragische Einzelfälle müssen als der Logik des österreichischen Staates entsprechend verstanden werden, nämlich rassistisch, homophob, sexistisch oder einfach gegen alle, die sich, ob gewollt oder ungewollt, der staatlichen Kontrolle entziehen. Jene vermeintlichen Einzelfälle stellen nur die Spitze eines Systems der Repression gegen unbequeme Menschen und Minderheiten dar. Heute zeigen wir Solidarität mit allen, die von staatlicher Repression in ihren verschiedensten Formen betroffen sind. Egal, ob es sich um politisch organisierte Linke in Frankreich oder Deutschland handelt, die mit Terrorismusparagraphen kriminalisiert werden, Tierrechtlerinnen, welche aufgrund ihres Einsatzes für Tierrechte in Österreich inhaftiert werden, Menschen, die von Überwachung und Bespitzelung betroffen sind, Migrantinnen und Arbeitslose, die durch staatliche Behörden schikaniert werden, oder Asylsuchende, die fast überall auf der Welt von Repression, oft in Form von Folter, Schubhaft oder Abschiebung betroffen sind. Repression kennt keine Grenzen, Solidarität braucht keine. Betroffen sind Einzelne, gemeint sind wir alle. Forderungen: Kriminalisierungsparagraphen wie den österreichischen 278, 278a und den deutschen 129a und b abschaffen. Sofortige Abschaffung der Schubhaft. Uneingeschränktes Bleiberecht für alle. Für die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen und Auflösung der Vega. Also wie gesagt, am Samstag, dem 21. Juni, kommenden Samstag, ist das Treffpunkt um 15 Uhr auf dem Uhlplatz in der Nähe der U6-Station Josefstädter Straße. Außerdem wird es am kommenden Samstag auch ein Straßenfest geben, und zwar in der Lehagasse. Und der Ertrag dieses Straßenfestes kommt also auch in den Fonds, aus dem die Gerichtskosten und Anwälte bezahlt werden. Die Lehagasse, das ist die Gasse dort beim Semperdepot, also wo das Café Sperl und das Semperdepot ist. Das Straßenfest findet statt zwischen 14 und 23 Uhr, also eine lange Zeit Gelegenheit, dort irgendwie die Auflegerei, das vegane Essen, die verschiedensten Getränke zu genießen. Und natürlich auch, der Zweck der Übung ist nicht zuletzt auch, dass viel Geld zusammenkommt. In dem Zusammenhang auch, ich soll ausrichten, die Leute im Gefängnis lassen alle ganz herzlich grüßen. Sie freuen sich unglaublich über die Aktionen, über die Solidarität und was da alles passiert. Sie hören alle, auch die kleinen Demos, wenn sie nur laut sind. Und Das ist also wirklich etwas, was Ihnen sehr, sehr hilft. Das heißt, in diesem Sinn auch bitte weiter Aktionen machen, Demos machen, Briefe schreiben. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass dieses Gefühl, wir sind nicht allein, Sie sind nicht allein, wie auch immer, also nicht verloren geht und nicht abnimmt. Also wie gesagt, ganz liebe Grüße, Sie freuen sich sehr, Sie lassen alle grüßen und Sie bedanken sich ganz herzlich.
Du sie kommt 7 in Zürich, drinnen und draussen ein Kampf. Ich kann Mühe, Wort zu finden bei so einer offenen Willkür. Solange die Bilanz stimmt, wird durch nichts mehr das Bild rührt. Da werden grundlos Menschen ihrer Freiheit beraubt. Was den Medien verschwiegen wird und die Mehrheit dann glaubt. In einem ganzen Quartier werden die Leute verhaftet, völlig wahllos und sie finden auch nichts belastend. Schwarz gekleidet, gleich schuldig, gehört wohl zum Unterricht.
Ich lag anti-verwitscht.
Heißt so etwas dann im Bullenbericht. Meine Legitimation könnt's nur mit Lügen untermauern. Sie betrügen und sie maulen, um Bürger nicht zu versuchen. Von diesen 103 sind angeblich niemand mehr im Knast. Aber in Wirklichkeit sind's nur mindestens 8, weil's auch ohne Beweis nennt, dass man die Leute bestraft. Hoffen zu verpresste Geständnis durch Bügehaft. Wir solidarisieren uns mit denen, die es drinnen behalten. Und lassen uns nicht spalten von diesen Dilettanten. Und so wichtiger, dass sie auf unsere Hilfe können zählen. Dass wir laut sind, sie unterstützen, die Zeit zu ertragen. Es sind ein paar, die jetzt immer noch gefangen sind. Doch ist klar, dass der Angriff uns allen gilt. Es könnte auch dich mal treffen und wenn du dann drinnen bist, werden sie alles versuchen, dass du dein Schwiegen brichst. Aber egal, was erzählen und auch wenn schon fast drauf gehst, kann nicht genug oft gesagt sein. Verweigern deine Aussage. Drinnen und draussen, der Kampf vereint.
Gegen den ganzen Scheiß,
wo zu lang schon teilt. Drinnen und draussen,
der Hass im Bauch.
Gegen das Gas im Schlauch und der Machtmissbrauch. Drinnen und draussen,
der Kampf vereint.
Gegen den ganzen Scheiß,
wo zu lang schon teilt.
Drinnen und draussen, der Hass im Bauch.
Gegen das Gas im Schlauch
und der Machtmissbrauch.
18 drinnen, aber tausende draussen, Millionen am Kuscheln. Ich vertone kein Kuscheln. Ein Kampf, der abgeht gegen die Macht von dem Staat. Auf der Straße dort verstehst, was erwacht in der Lage. Wo Bonzen mit Bonzen über Probleme diskutieren, wo sie nicht kapieren, weil sie noch mehr wollen verdienen. Ihre Gegenstrategie ist nichts als Verdrängung. Zur gleichen Zeit sitzen Leute in den Gefängnis. Lügen, bezeugen, im Tiefen sind sie ängstlich. Was können sie denn schon machen gegen Leute in einer Menge? Von einem 1. Mai vergeint auf der Straße, wo sich nicht nur sagt,
was Scheiß auf der Staat!
Und zeigt, was man kann im kollektiven Widerstand. Die Form von Macht haben wir nicht. Die Geichen in der Hand. Kein Mur von einem Knast kann Zusammenhalt vernichten. Das ist Benzin, es führt
gegen Gewalt ist sicher. Drinnen und draussen, der Kampf vereint.
Gegen den ganzen Scheiß,
wo zu lang schon teilt. Drinnen und draussen,
der Hass im Bauch.
Gegen das Gas im Schlauch und der Machtmissbrauch. Drinnen und draussen,
der Kampf vereint.
Gegen den ganzen Scheiß,
wo zu lang schon teilt.
Drinnen und draussen, der Hass im Bauch.
Gegen das Gas im Schlauch
und der Machtmissbrauch.
Freiheit für die Gefangenen vom 1. Mai.
Freiheit für die Gefangenen, Besetzerinnen und Besetzer vom Hotel Stein und Graben in Basel.
Freiheit für Mehmet Esio.
Freiheit für den Marco Kamenisch.
Freiheit für all politische Gefangenen.
Ja, und jetzt also zu dem vorher angekündigten Interview.
You're here tonight to tell us a little bit of about South Africa and what happened there the last weeks or months. Could you maybe in the beginning tell us a little bit about yourself?
Sure. So I was raised in the United States and I come out of the anarchist and anti-racist movements in the U.S. I've moved to Cape Town to study history at the University of the Western Cape.
So you were going to hold a talk this evening about events in South Africa. So maybe it would be interesting if you tell us a bit about that, and then maybe some information, any information about the political situation in South Africa in general, maybe any comments if there is an anarchist movement there or a radical left movement there could be interesting also for our listeners.
Actually, the way I've been thinking about the recent violence in South Africa, which is targeting Africans from other countries is actually, as you might say, a failure or a collapse of the left or of a radical left opposition. And the continuing presence of apartheid identities and so I was actually hoping that in conversations with people here in Vienna who are part of a radical left, we could think together about what is the possibility of autonomous or humanist internationalist responses to this kind of crisis of we've had, just in some basic sense, maybe some in Cape Town alone now that we have 20,000 refugees living in the city who've been displaced from their homes fearing violence, and maybe another easily another 20,000 that have left the country and gone back to whatever country they came from.
Maybe it's okay. Interesting, sorry if I interrupt your train of thought, but maybe it's interesting for people here because we've discussed also on the radio sometimes the immigration, how the problems that people that immigrate into Austria have. It would be interesting also for background, just so people understand how it is. Is it easy for people from other African states to come into South Africa? Are there many people coming in? Are they generally legalized or illegalized? Okay. Are they hiding from the police, or can they work? Or are they not allowed to work? Because, of course, these are issues that also apply here to an extent.
Yeah. I think in the last maybe 5 years, there's been a great acceleration of the amount of people immigrating into South Africa. It's the controls are in some ways tight, but it's a huge land border, and there's many, many people coming in without papers. A big, very simple background of the current crisis is that there's been an overall collapse of the society in Zimbabwe, such that the estimates range from 1 million to 3 million Zimbabweans have come into South Africa, getting away from an unemployment rate as high as 80% and inflation at 1,500%. Also the situations of war in various parts of Africa. So there is some level of ability to get asylum status in South Africa, but you get only for 3 months. And so then every 3 months you have to reapply. And there's been no policy about what to do with the immigrants coming in. So the level of applications for asylum are every time they begin to look at the ones from last year, then they've got that same number coming in for the new year. Mm-hmm. Sort of interesting complication to this situation is that Zimbabwe has had a vastly superior education system than the South African education system. So actually many of those people fleeing the collapse of Zimbabwe are teachers or doctors or nurses or something like this. And so to some extent those people have been integrated into the economy. The last day, I've just been in Europe for 1 week. I left a week ago Monday, and the last day that I was in Cape Town, there was a protest called by Somalian refugees who were staying in this kind of military base, and it's winter there, and it's raining quite a bit, and they're in tents, and the they're tagged. They have to wear some kind of plastic wristband to allow them motion in and out. They're controlled by the police. And so they're miserable and furious. And so this protest was had some affiliation with sort of civil society, NGO groups, but they quickly had no control over what was happening in the protest. And
The NGOs had no
control. Yeah, the NGOs had no control at all, and the Somalians were also organized into various groups and just trying to express some, in some way, their rage. Their slogan that they're shouting is "No South Africa." They just want completely out of South Africa by any means, and they're doing things like trying to drive a truck directly into Parliament. And so you had the police with shotguns, stopping the truck from moving forward, and there was this moment where the police decided to push the crowd back and make them go home. And so they're doing this, and the Somalians, one of the Somalians had a picture from the front page of the newspaper from a week or so ago that was of a man who had been set on fire, and he's pushing the photograph into the police officer's face. So for me, this was a really gripping image and stuck in my mind very much. And when I had seen the photograph, I was thinking, okay, this image now is going to burn into people's memory for a long time, and we're going to deal with this for some time. I've been trying to give myself this assignment that this man named Rick Turner gave himself, which is to try and talk about the present as history. And he was a white man who was against apartheid. He was a professor at, in the 70s, and he was banned and then murdered by the security forces. But he wrote this piece of writing called The Present as History in 1972. And he was looking at the situation of apartheid South Africa and trying to say what specifically in every section of society, within within the trade unions, within the white newspaper, within the church, amongst young people, so forth, where are there openings towards a democratic society or the end of apartheid? Can we see it anywhere? Against the evidence, which seems to be that this this situation, if it doesn't calm down, is moving either towards coup or civil war or both, I want to look for what are the possible cracks that lead towards some kind of new set of values or new institutions or new struggles.
Ja, Billy hat also erzählt, dass er in den USA aufgewachsen ist, dass er aus der anarchistischen und antirassistischen Bewegung kommt und dass er also dann nach Südafrika gegangen ist, um dort Geschichte zu studieren. Und in Südafrika hat es jetzt in den letzten Wochen diese Pogrome, also diese Ausschreitungen gegen Afrikaner aus anderen Ländern gegeben. Seiner Meinung nach ist das also auf der einen Seite durchaus das Ergebnis eines Versagens der Linken, und ein wichtiger Grund dafür sind auch diese ethnischen Identitäten, die das Apartheid-System geschaffen hat und die immer noch existieren. Darüber wird er also dann später noch mehr erzählen. Er lebt in Kapstadt und hat also die Situation dort irgendwie kurz beschrieben. Er hat also gesagt, es gibt dort zigtausende Flüchtlinge. In den letzten 5 Jahren hat die Immigration nach Südafrika stark zugenommen. Es gibt also zwar strenge Kontrollen, aber es ist eben eine sehr lange Landgrenze, die nicht wirklich zu kontrollieren ist. Also es gibt also, wie gesagt, eine sehr vermehrte Immigration. Es gibt auch viele Einwanderer ohne Papiere. Ein Grund dafür sind natürlich die verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen in verschiedensten Teilen Afrikas. Ein wesentlicher Grund für die Zunahme ist aber auch der völlige Zusammenbruch der Gesellschaft in Simbabwe. Es wird also geschätzt, dass es zwischen 1 und 3 Millionen Menschen allein aus Simbabwe sind, die nach Südafrika gekommen sind, um also den Verhältnissen in Simbabwe, die charakterisiert sind durch eine Arbeitslosenrate von um die 80% und einer Inflation von ca. 1500%, um also dem zu entfliehen. Einen Asylstatus kann man zwar bekommen, aber immer nur für 3 Monate. Also nach 3 Monaten muss dann wieder neu angesucht werden. Also das nur so zur Information. Er hat außerdem gemeint, es gibt also überhaupt keine Konzepte, wie mit dieser Einwanderung umgehen, Unterbringung, Arbeit etc. etc. Also wie das irgendwie handhaben, organisieren. Er hat auch dazu gesagt, dass die Menschen aus Simbabwe im Vergleich relativ schnell sozusagen ins Wirtschaftssystem eingegliedert worden sind. Simbabwe hat ein sehr gutes Bildungssystem gehabt und viele der Immigranten von dort sind also Ärzte, Lehrer und andere gut ausgebildete und die haben sich also dementsprechend leichter getan und wie gesagt, dass die südafrikanische Wirtschaft hat die also relativ schnell integriert. Aber das ist also eine Besonderheit sozusagen der Immigranten aus Simbabwe. Er hat dann eine Situation erzählt, die er knapp vor seiner Abreise nach Europa erlebt hat. Und zwar gab es da eine Demonstration von somalischen Flüchtlingen. Dazu muss man sagen, die sind also sie sind in einer Militärbasis untergebracht, in Zelten. Es ist dort jetzt ja Winter und es regnet sehr viel. Das heißt, es ist also nicht sehr angenehm, in den Zelten in der Kälte und im Regen zu sein. Sie müssen außerdem so Armbänder tragen zur Kontrolle, werden also jedes Mal beim Rein- und Rausgehen entsprechend kontrolliert und haben also diese Plastikarmbänder um und sind also verzweifelt und wütend. Und so ist es also zu dieser Demonstration gekommen, die also zwar gemeinsam mit verschiedenen NGOs veranstaltet worden ist, aber hat gemeint, die NGOs haben da also ziemlich wenig Kontrolle darüber gehabt, was da passiert. Die Somalis waren also in verschiedensten Gruppen organisiert. Auch das war also nicht eine einheitlich agierende Gruppe. Und wie gesagt, sie waren also sehr verzweifelt und sehr wütend und haben zum Beispiel versucht, einen Lastwagen direkt ins Parlament zu fahren, woraufhin also die Polizei mit Gewehren gegen sie vorgegangen ist und versucht hat, also sie zurückzutreiben und zu zerstreuen. Und bei diesem Versuch der Polizei, eben des Zurücktreibens, hat einer einem Polizisten ein Bild ins Gesicht geschlagen, auf dem die Titelseite einer Zeitung war von ein paar Tagen zuvor, wo man einen brennenden Mann gesehen hat. Dieser Mann ist also angezündet worden. Und Billy hat also erzählt, dass als er dieses Bild gesehen hat in der Zeitung, er sich auch gedacht hat, gut, das ist also jetzt ein Bild, mit dem wir länger, das sich in unsere Gehirne einbrennen wird und mit dem wir mit Sicherheit länger zu tun haben werden. Und sozusagen als eigene Hilfestellung oder etwas Positives hat er sich also erinnert, in den 70er Jahren gab es einen Text von einem Professor, es war ein Weißer, der sich im Anti-Apartheid-Kampf engagiert hat, und der hat also 1972 einen Text geschrieben, The Present is History, und da drin hat er versucht, wo es in der Gesellschaft, in den Zeitungen, in den Gewerkschaften, wo auch immer, was, also ja, also Zeitungen, Gewerkschaften und so weiter, das war ja alles rein weiß damals, wo es da sozusagen Anknüpfungspunkte geben könnte, wo es Lücken geben könnte, wo man das Ende der Apartheid ansetzen könnte sozusagen. Also diese Lücken, die man vielleicht vergrößern könnte und wo es Anknüpfungspunkte gibt, aus denen eine demokratische Gesellschaft entwickelt werden kann. Und Billy hat ihm gemeint, er versucht das eben auch, solche Anknüpfungspunkte zu finden, aus denen, wo es also die Chance gibt, dass man die weiterentwickeln kann, um aus der derzeitigen Situation mit einer Verbesserung herauszukommen. Er hat gemeint, im Moment hat sich die Situation wieder etwas beruhigt. Es ist aber so, dass durchaus auch die Gefahr eines Staatsstreichs oder eines Bürgerkriegs in sich birgt. Aber wie gesagt, im Moment ist es auf eine zumindest vorübergehende Beruhigung eingetreten.
I was born black, I live black, and I'm gonna die probably because I'm black, because some cracker that knows I'm black better than you, nigga, is probably gonna put a bullet in the back of my head.
Yeah, our lives fucked up, no doubt. All the shit we go through every day. Sometimes a nigga don't know what the fuck to do. But see, I got my niggas. And we gon' organize the people army. And we gon' get control over our own lives. And I mean that shit right there from the bottom of my shit. I change.
Yeah. Imagine having no running water to drink. Chemicals contaminate the pipes leading to your sink. Just think, if the grocery stores close their doors and they saturate the streets with tanks to start martial law, would you be ready for civil war? Could you take the life of somebody you know or have feelings for them necessary? I got cousins in the military, but far as I'm concerned, they die when they register.
This world is oh so cold. I think about my ancestors being sold, and it make me want to break the mold. Fuck the goal and the party. Train yourself, clean your shoddy. Tell me what you gonna do to get free. We need more than MCs. We need Hueys, the revolutionaries, the niggas on the streets today. It's kind of scary. The smell around my way ain't roses or strawberries. In fact, it's kind of poisonous, bringing out the boy in us. But I'ma stand up on my own like a man do. Dominate the land and make wealth like Fu Manchu. Yes, the people's army stick together like glue. We represent the I Ching, and to this we stand true. Military formation, anyone participation is welcome. Each one teach one, son help son. Just one gun is all it take to get it started. Living in the wilderness of the West, we cold hearted.
If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system.
I don't wanna be no movie star. I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life.
For peace, but I kill you if you fuck with my moms or my niece. See, we all want peace, but the problem is crackers want a bigger piece. Got it where the niggas can't get a piece. That's why police get stabbed and shot, cause a nigga can't eat if the av is hot. Locked up, you get 3 hot meals in 1 cot. Then you sit and rot, never even got a fair shot. That's where a whole lot of niggas end up. My man moms even got sent up, trying to keep the rent up. When I'm bent up, I think a lot about the reason I'm here. I think about the things I fear in the coming years ahead of me. I'm ready
ready for whatever they bring, though. I go against a tank with a shank for my dreams, and that's my fucking word. One day the whole world will smoke herb, and niggas won't get took to jail for hanging on the curb.
If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst that's yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst that's yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system.
I don't wanna be no movie star, and I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life, to live my own life.
If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst that's yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst that's yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system.
Ja, das waren Dead Prez mit We Want Freedom. Und jetzt weiter mit dem Interview.
First, a premise, yeah, which is something that probably it'll sound ridiculous to you. As you live in Africa and you know it, but unfortunately I've seen it. I read somewhere here in Austria, someone from the scene kind of commenting the events in South Africa and saying, oh, and what is so terrible is that people are carrying their own like. Yeah, because it's like, you know, oh, we're completely different from the Czechs, but Africans, they're all the same. Yeah. And so this is, of course, you've got to start from the point of view. A lot of people here don't even realize that Africa is more complex than bloody Europe, which has, after all, you know, maybe a longer history of internal migrations or whatever. Yeah. Mm. So maybe to fill the people in a bit. So how did it actually come to a situation where in South Africa, poor people are murdering other poor people? So this is basically pogrom-like situations. Mm. Is it economic reasons? Is it political reasons? Is it...
Yes. The short answer is yes to all. Yeah, I think that there's some work that needs to be done to draw clear distinctions between what is race and what is nation and what is ethnicity. And even what are poor or something, like all these categories are often look very similar, but there's important distinction. So, for example, I don't consider the situation to be black-on-black violence, right? Because this is between two groups of people that both consider themselves black. And I think that the basic goals of apartheid were to create not only white supremacy and so racial divisions, but also, and sort of very importantly, ethnic divisions, which then they tried to make into distinct nations. So they were saying that South Africa was only a white nation, and then creating other nations which were ethnically defined and meant to be pure based on native languages. So the country was brutally and very chaotically almost divided into these various nations.
Thank you.
geht vor in unserer Welt? Hey, kannst du es begreifen? Weißt du, wer die Weichen stellt? Warum lebst du hier und warum stirbt er da? Glaubst du, was du liest? Mann, glaubst du, es ist wahr? Was sie dir sagen und was sie dir erzählen? Du bist ein freier Mensch, ja, denn du kannst ja wählen. Wählen kannst du, wählen ja wen? Irgendwelche Pisser, die auf einer Liste stehen. Kennst du diese Leute? Hast du sie gesehen? Und weißt du, was sie vorhaben? Kannst du sie verstehen? Die Frage, die du stellen musst, mein Freund, sie ist leicht. Warum sind sie arm und warum sind wir reich? Die Leute sind sehr traurig, wenn sie Babys sterben sehen. Es ist die Systematik, die sie nicht verstehen. Das Ganze ist sehr einfach und stets das gleiche Raster. Ich schlag dir auf die Fresse und schenk dir dann ein Pflaster. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Erst machen wir einen Krieg, dann machen wir einen Sieg. Dann schicken wir zwei Ärzte und finden uns furchtbar lieb. Glaubst du noch an Moral, an echte Menschlichkeit? Hey, dich regiert das Geld, ja, weißt du jetzt Bescheid? Es ist der Initiator von Elend, Tod und Leid, von Bonzen und Pralinen und von Vergänglichkeit. Nur durch das Geld sind wir, was wir sind. Und deshalb tun wir alles, was es uns bestimmt. Unsere Probleme sind pickelspröde Lippen. Ein kaputter Fernseher oder keine Kippen. Kein Schall dabei oder kalte Pfoten. Kleine Katastrophen für den Konsumidioten. Keiner von uns weiß, was Hunger wirklich ist und was es bedeutet, wenn du ein Flüchtling bist. Blöd und verweichlicht, so wollen sie uns sehen. Nur weil wir es übersehen, können sie ihr Ding drehen. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
das müsst ihr verstehen.
Es ist die Systematik,
es ist das System. Fahre dein Auto, befolge alle Schilder. Fresse auch dein Fleisch und wichs auf Pornobilder. Mache keine Fehler, leb nicht ungesund. Geh zur Polizei und verpflichte dich beim Bund. Das ist ihr Programm und es ist so, wie es ist. Was höre ich da? Es ist nicht so, du bist ein Anarchist. Durch unsere Dekadenz sterben Menschen überall. Das ist leider so, doch das ist hier der Fall. Nach Afrika brachten wir Rassismus und Tod. Nach Asien und Amerika genau die gleiche Not. Durch das Blut der Armen wird hier der Bonze fett. Spendet mal einen Huni und findet sich sehr nett. Unsere Fahnen hängen wie die Winde wehen. Und unser Weg ist der, den die Führer gehen. Es ist immer dasselbe, hey, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
das müsst ihr verstehen.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
das müsst ihr verstehen.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
das System.
Es ist die Systematik,
ihr müsst das verstehen.
Es ist die Systematik,
Systematik.
Es ist die Systematik,
es ist das System.
Es ist die Systematik,
das müsst ihr verstehen.
Es ist die Systematik,
das System.
Ja, das war Anarchist Academy mit Es ist das System, und dass das jetzt so etwas unvermittelt mitten hineingekommen ist, lag daran, dass der andere CD-Player gerade keine Töne mehr von sich gegeben hat. Also ich hoffe, er funktioniert jetzt wieder und versuche fortzufahren.
Probably it'll sound ridiculous to you, as you live in Africa and you know it, but unfortunately I've seen it's... I read somewhere here in Austria, someone from the scene kind of commenting the events in South Africa and saying, oh, what is so terrible is that people are carrying their own like. Yeah, because it's like, you know, oh, we're completely different from the Czechs, but Africans, they're all the same. Yeah. And so this is, of course, you've got to start from the point of view. A lot of people here don't even realize that Africa is more complex than bloody Europe, which has, after all, you know, maybe a longer history of internal migrations or whatever. Mm. So maybe to fill the people in a bit. So how did it actually come to a situation where in South Africa, poor people are murdering other poor people? So this is basically pogrom-like situations. Mm. Is it economic reasons? Is it political reasons? Is it...
Yes. Is the short answer is yes to all. But yeah, I think that there's some work that needs to be done to draw clear distinctions between what is race and what is nation and what is ethnicity. And even what are poor or something, like all these categories are often look very similar, but there's important distinction. So for example, I don't consider the situation to be black on black violence, right? Because this is between two groups of people that both consider themselves black. And I think that the basic goals of apartheid were to create not only white supremacy and so racial divisions, but also, and sort of very importantly, ethnic divisions, which then they tried to make into distinct nations. So they were saying that South Africa was only a white nation, and then creating other nations which were ethnically defined and meant to be pure based on native languages. So the country was brutally and very chaotically almost divided into these various nations.
Which didn't work out, because there are many, many countries where the borders don't have to do anything with what
ethnic groups. I think this is about South Africa specifically.
Oh, you were talking about South Africa now. Yeah. Sorry.
So apartheid actually divided South Africa into 10 different nations and tried to create out of nothing these independent homelands of the Zulus, of the Xhosa, and so forth. And this was very much in opposition to the black movement, which was trying to, in specific Steve Biko and the work of the Black Consciousness Movement, they were trying to say that we shouldn't emphasize these identities. So at home we speak Xhosa or we speak Zulu or something like this, that these are not important, that blackness is a political identity in opposition to white power, and that we have some commonality throughout the nation and throughout Africa. So apartheid worked very hard to kind of freeze native culture, to freeze natives within this traditional vision of the African as someone who is tribal and speaks this language and is subject to tribal authorities. And even within the cities and within the workplace, they organize the workplace based on tribal authorities as well, to try and maintain the structure. So South Africa has had a non-racial democratic transition, which makes it illegal to have racial identifications govern any aspect of social life. But the ethnic identities have not only not been attacked, but they've been given a lot of room. So now South Africa has 11 official languages, and there's many rights established in accordance with being able to identify with your own ethnicity. Mm-hmm. And So that's just some background of how we're getting to this. So in other words, it's the ways that people are being targeted are that so Zulus are coming to people who speak Shangaan and saying, ah, can you say the word for elbow in Zulu? It's a very obscure word and we don't even use it anymore. And you can't say it, and so then it proves that you don't belong here and you can be attacked. And also just straight skin tone, just blackness, that these people are darker skinned anyway than us, and so they can be attacked on this level.
Ja, in diesem Teil des Interviews ging es also jetzt darum, sozusagen zwischen welchen Gruppen oder vor welchem Hintergrund diese Attacken stattfinden. Und der Ausgangspunkt dafür war also die Erzählung, dass irgendjemand da unlängst gesagt hat, eben das sozusagen das besonders Tragische an den Gewalttaten in Südafrika ist, dass sie sozusagen ihre eigenen Leute umbringen, was beim Billy Gelächter ausgelöst hat. Das ist natürlich auch also ein Beweis dafür, sozusagen für die Ignoranz, so nach dem Motto, wir sind zwar ganz anders als die Tschechen, aber Afrika ist ein großes Ganzes, wo irgendwie alle Leute gleich sind. Der Billy hat also dann gesagt, für ihn ist das keine Geschichte sozusagen Schwarze gegen Schwarze. Und hat das also erklärt, es wurde in der Zeit der Apartheid, sind also in Südafrika, zwar nicht, also es wurde gesagt, Südafrika ist ein weißes Land und dann es sind auch noch sozusagen ethnische Identitäten aufgebaut worden. Es sind diese Homelands eingerichtet worden und die sind also nach streng ethnischen Kriterien sozusagen besiedelt und behandelt worden, nach großteils konstruierten natürlich. Es sind also diese 10 Nations, diese ethnischen Nationen sozusagen geschaffen worden. Und das hat also abgesehen so von dem Teile- und Herrsche-Grundsatz, auch den Hintergrund gehabt, um eben sozusagen den Unterschied klarzumachen. Afrikaner sind eben Menschen, die ihrem Stamm zugehörig sind. Das ist auch alles sozusagen nach Stammesprinzipien organisiert worden, und zwar sowohl in der Nachbarschaft als auch also bis hin zu Arbeitsprozessen und Arbeitsverhältnissen und so weiter. Und das war also etwas, was ganz im Gegensatz dazu das Black Movement absolut abgelehnt hat. Also vor allem Steve Biko und das Black Consciousness Movement hat also gesagt, diese Unterschiede sind eben konstruierte, und Schwarzsein ist eine politische Sache, ist ein Bewusstsein in Opposition zur weißen Macht. Mit dem Ende der Apartheid hat es zwar dann also eine Veränderung logischerweise gegeben, dass es also keine, dass die Rasse unter Anführungszeichen also keine Rolle mehr gespielt hat, spielen durfte. Diese ethnischen Identitäten sind aber davon nicht nur nicht berührt worden, sondern sind sogar gestärkt worden. Es ist also sozusagen ins neue demokratische Südafrika übernommen worden. Es gibt also 11 offizielle Sprachen und diese Gebiete sind beibehalten worden. Das baut also auf diesem von der während der Apartheid eingerichteten System auf. Er hat dann auch erzählt, wie es zu manchen dieser Attacken kommt, beziehungsweise was dem vorausgeht. Also zum Beispiel, dass also Zulus auf jemanden zugehen und dann sagen, du sagst uns jetzt das Zulu-Word für Ellbogen, und er hat gemeint, das ist also ein sehr seltsames Wort, das also auch von Zulus kaum mehr gebraucht wird. Und wenn also diese Person dieses Wort dann nicht nennen kann, dann gehörst du offensichtlich nicht hierher und wirst angegriffen. Oft geht geht's aber auch einfach nur sozusagen nach der Tönung der Haut, nach der unterschiedlichen heller oder dunkler getönt, und das also dann schon reicht für Attacken. Und wie gesagt, das ist also weiter so mehrmals betont, dass das eben dieses System ganz eng mit der Apartheid verknüpft ist. Auch diese, wie soll ich sagen, ethnisch motiviert, ist fast übertrieben, aber ethnisch entlang solcher konstruierter ethnischer Grenzlinien ausgeführte Gewalt eine lange Tradition hat, und dass das also auch vom Apartheid-System nicht nur gefördert, sondern initiiert worden ist. Aber leider ist es schon wieder bald 9 Uhr und das wird sich also heute nicht mehr ausgehen. Also wie gesagt, das Interview gibt es in 2 Teilen. Das war also jetzt einmal der erste Teil, und über eben weitere Hintergründe, was da dahinter steckt, und aber auch mögliche Auswege, Gegenstrategien, die es dort und da gibt, Versuche, damit anders umzugehen, also jetzt als nur auf polizeilicher Ebene, darüber dann demnächst an einem Sonntagabend im 2. Teil. Ja, eigentlich wollte ich jetzt eine Schallplatte spielen, aber das habe ich nicht wirklich geschafft. Ich möchte am Schluss der Sendung noch einmal erinnern, am nächsten Samstag von 14 bis 23 Uhr findet ein Straßenfest in der Lehrgasse statt. Wie gesagt, das ist beim Semperdepot hinterm Theater an der Wien. Mit Auflegerei, mit veganem Essen, mit verschiedensten Getränken. Und um 15 Uhr ist Treffpunkt am Ullplatz in der Nähe der U6-Station Josef-Stetter-Straße zur Antirepressionsdemo. Und wie gesagt, nicht alarmen in den Aktionen, Briefe schreiben und so weiter. Sie freuen sich wirklich alle, die Inhaftierten freuen sich wirklich alle sehr darüber. Ich wünsche eine schöne Woche, hoffe, ich kriege das mit der Technik noch ein bisschen besser in den Griff, und bis bald. Ciao für heute.